It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Friedrich Merz oder Markus Söder?
Beide okay.
Warum werden Sie eigentlich nicht als Kanzlerkandidat gehandelt? Ich meine, was die beiden können, können Sie auch.
Weil Berlin die Stadt ist und die Aufgabe ist, für die ich mich lange Zeit beworben habe. Und hier gibt es so viele Aufgaben und für mich kann es keine schönere und bessere Aufgabe geben als dieses.
Das haben Sie alle gesagt, Schröder, Kohl, Stoiber, als Sie Ministerpräsidenten waren.
Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich hatte doch hier eben noch, wo ist denn dieses Kabel, was da hingehört? In der Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause der Mutmach-Podcast mit Paul und
Hajo Schumacher.
Und einem Mann, der sich Zeit für uns genommen hat. Hallo Kai Wegner, regierender Bürgermeister Berlins.
Ja, hallo. Hab mir sehr gerne Zeit genommen.
Am Wochenende gab es dieses gespenstische Attentat auf Donald Trump, das ihn wie durch ein Wunder nur am Ohr verletzt hat. Was haben Sie in dem Moment gedacht? So, verdammt nochmal, auf irgendeiner Reinickendorfer Garage könnte auch so ein Scharfschütze liegen?
Nee, vor allen Dingen habe ich mir gedacht, dass es unfassbar ist, dass sowas immer wieder passiert und dass eine Gesellschaft so gespalten ist. Und das erleben wir ja gerade in Amerika, wie sehr gespalten auch die Gesellschaft ist. Und wir müssen alles dafür tun, auch in Deutschland, dass erstens sowas nicht passiert. Da ist man nie vorgefeilt. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nun mal im Leben nicht. Aber wir müssen alles tun, dass die Spaltung der Gesellschaft aufhört. Das
aber
ist die
Sie
Aufgabe.
Jetzt ganz persönlich, Sie stehen doch auch auf solchen Podien ungeschützt irgendwo, ich sag mal, in der Gegend. Haben Sie keine Angst?
Nein, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Man weiß ja, wenn man sich auf so ein Amt einlässt, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dass es Leute gibt, die einen vielleicht auch nicht mögen. So, das ist so. Aber wenn ich jeden Tag Angst hätte, hätte ich dieses Amt nicht anstreben dürfen. Und deswegen habe ich keine Angst. Aber na klar, man guckt das eine oder andere Mal, wenn man irgendwo steht, doch mal genauer hin. Was könnte da passieren? Das ist so. Aber ich habe keine Angst, nein.
Haben Ihre Leute nach diesem Trump-Attentat irgendwie reagiert? Also Ihre Sicherheitsleute meine ich.
Nein, die verfolgen das natürlich auch. Die haben auch das Attentat verfolgt und man zieht dann Lehren draus. Ich habe keine Angst, sondern bewege mich auf den Plätzen dieser Stadt und versuche auch viel im Gespräch mit den Menschen sehr direkt zu sein. Das ist mein Anspruch und es bleibt mein Anspruch auch nach solchen Taten.
Zu einem anderen wichtigen Thema, was gerade am vergangenen Wochenende ja Europa in Atem gehalten hat und was viele in den letzten Wochen ja auch vielen das Privileg gegeben hat, die Politik so ein bisschen vergessen zu können. Ihr Parteikollege Jens Spahn regte sich darüber auf, dass man über die Fanmeile jetzt schlechter zum eigentlichen Arbeitsplatz kommt. Müssen Sie Fußball gucken? Und wenn, wo haben Sie geguckt? Privat oder öffentlich?
Na, sofern ich die Zeit hatte, habe ich versucht, viel zu gucken. Ich war auch selbst zweimal im Stadion. Ich war auf der Fanmeile, was eine super Stimmung war auf der Fanmeile. Ich fand es einzigartig. Ich weiß gar nicht, wie man sich darüber beschweren kann. Das akzeptieren ja auch die Berlinerinnen und Berliner. Vieles, was am Brandenburger Tor stattfindet, warum es Straßensperrungen immer wieder gibt, das nervt die Leute. Aber die Fanmeile hat sich mittlerweile, glaube ich, in der Stadt etabliert. Seit 2006 gab es ja das erste Mal. Und das akzeptieren die Menschen auch. Da war eine super Stimmung. Und ich will Ihnen mal sagen, ich habe ein Spiel gesehen, das habe ich tatsächlich nicht in Berlin gesehen, sondern im Fernsehen. Das war in Hessen und da gab es Bilder von der Fanmeile mit dem Brandenburger Tor, dem Tiergarten, Reichstagsgebäude war zu sehen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht in dieser Stadt leben würde, ich müsste dorthin. Mhm. Das waren einfach Bilder, die wieder gut waren für Berlin. Weltoffenheit, Freude, Feiern, friedlich. Dafür steht Berlin und dafür stand die Fanmeile und deswegen war es ein großer Erfolg.
Wo haben Sie geguckt, wenn ich fragen darf, das Finale?
Das Finale habe ich zu Hause geguckt.
Okay. Wie guckt ein regierender Bürgermeister Finale? So auf dem Sofa oder am Grill?
Auf dem Sofa, ganz normal, mit ein paar geschmierten Brötchen und natürlich mit Käseigel. Chips.
Käseigel?
Zwiebelmett gab es auch, aber kein Käseigel. Und nein, es war wirklich ein schöner Abend und wir haben das gemeinsam geguckt. Das war ja auch ein spannendes Spiel. Ja, schöner wäre es gewesen, wenn Deutschland im Finale gewesen wäre, noch schöner. Aber wir haben uns im Viertelfinale den falschen Gegner ausgesucht.
Singen Sie die Hymne mit?
Wenn ich zu Hause bin, weniger, im Stadion und sonst bei Anlässen selbstverständlich.
Haben Sie alleine geguckt?
Nein, wir haben das zu Hause zusammen geguckt.
Zusammen heißt mit Ihrer Partnerin?
Mit meiner Partnerin, mit den Kindern, das war schön.
Wo Sie gerade schon ungefragt von Ihrer Partnerin reden, funktioniert das Konstrukt, was Sie sich da im Senat ausgedacht haben mit Frau Giffey als Mediatorin?
Das ist ja nicht nur Frau Giffey, sondern auch der Finanzsenator.
Evers.
Bislang selbstverständlich, da hatte ich aber auch nie einen Zweifel dran. Wir arbeiten beruflich sehr professionell alle zusammen im Senat und das funktioniert. Wir trennen beruflich und privat und das funktioniert. Funktioniert ja auch in anderen Beziehungen.
Ich zitiere meinen jüngeren Sohn, nicht Paul, der hier sitzt, auf die Frage, die ich ihm stellte, warum haben so viele junge Leute AfD gewählt bei der Europawahl? Mhm. Das sind ja häufig so, naja, wie sagt man, Denkzettelwahlen oder sowas. Seine Erklärung war unter anderem, junge Menschen fühlen sich in Berlin nicht so richtig sicher. Die haben auf ihrer inneren Landkarte, auf ihrem inneren Stadtplan offenbar rote Linien. Das können U-Bahn-Stationen, das können Straßen sein. Und die wissen, da gehen wir lieber nicht hin. Also wir reden von ganz normalen Kids. Die sagen weder rechts noch links, die sind einfach so, ne, Berliner Jungs. Mhm. Wie kann das sein?
Ja, das bewegt mich in der Tat auch sehr. Weil ich glaube, dass junge Leute tatsächlich das tagtäglich auch erleben, wenn sie abends mit der U-Bahn unterwegs sind, mit der S-Bahn, Straßenbahn. Auch wenn sie übrigens auf Partys sind, erleben sie ja eine Menge. Ich höre das auch viel von jungen Leuten, dass man dann schon mal eine Machete sieht. Das gab es zu meiner Zeit eben nicht. Zu meiner Zeit, als ich jung war, gab es auch mal eins auf die Nase, aber dann war auch gut. Und heute eskaliert das gleich sehr, sehr schnell und da wird ja auch auf ein Menschenleben gar nicht mehr Rücksicht genommen. Wir haben eine Situation in den Schulen, wo auch die Gewalt eskaliert. Und auch das, was jetzt gerade an Antisemitismus dort entsteht. Und das sind alles Themen, wo wir ran müssen. Ich glaube, hier fühlen sich junge Leute ein Stück weit alleingelassen. Und ich will, dass junge Leute abends sicher zu einer Party können, feiern können und dann auch wieder abends oder am Morgen sicher nach Hause kommen und hier mal ein bisschen was zu tun.
Sagen Sie mal zwei, drei Maßnahmen, die da möglichst spürbar, also bis zu Ihrer nächsten Wahl idealerweise wirken.
Ja, das eine machen wir gerade auf der U8 zum Beispiel, wo wir mehr Sicherheitskräfte einsetzen, für mehr Sauberkeit, mehr Licht sorgen, dass man sich auf den U-Bahnen wirklich in den U-Bahnen und auf den U-Bahnhöfen sicherer fühlt. Und das andere ist, die Polizei so zu unterstützen, dass sie die Lage im Griff bekommt und im Griff hat und vor allen Dingen auch behält. Ja, da sorgen wir für mehr technische Ausstattung, mehr Rückhalt für die Polizei, mehr Rückendeckung. Früher gab es viel Misstrauen, mittlerweile gibt es wirklich Unterstützung für die Polizeikräfte. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Darf ich noch einen dritten Punkt nennen, weil Sie haben nur zwei angesprochen. Aber was mir auch wichtig ist, ist das Thema Prävention, dass wir sehr früh auch anfangen in den Schulen, an den Hotspots, wo wir über Sozialarbeit, präventive Maßnahmen auch mit reingehen. Das ist wichtig. Aber wir haben den Streit zurzeit so ein bisschen mit Friedrichshain-Kreuzberg. Ich glaube, nur Repression funktioniert nicht, aber nur Prävention funktioniert eben auch nicht. Und deswegen setze ich auf beides, auf ein Bündel an Maßnahmen. Und ich hoffe, dass das am Ende des Tages gelingt. Ich bin da auch von überzeugt.
Überzeugt dich das, Paul?
Mich überzeugt das schon, vor allem, weil ich jetzt tatsächlich mit der EM und ich wohne relativ nah zu der Fanmeile, doch das Gefühl hatte, dass wir miteinander können und dass wir auch uns als Berlin einmal mehr als willkommensheißende und vielfältige Stadt präsentiert haben.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld, es folgt die Werbung.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the Lip Bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Werbungs Ende.
Was ich spannend finde, und das war ja auch, Sie waren dort letztens erst vor Ort auf einem Pressetermin und auch definitiv einer dieser Brennpunkte Berlins geworden, der Leopoldplatz. Sie hatten gerade den Clinch mit Friedrichshain-Kreuzberg angesprochen. Es ging vermutlich auch um den Girlie, wenn Sie um Prävention reden. Wie kriegen wir solche Hotspots, die ja wirklich auch inzwischen bundesweit dann bekannt sind, wie der Girlie, werden ja auch zum Beispiel durch verschiedene Künstler in Berlin immer wieder aufgearbeitet als Motiv. Wie kriegen wir diese Hotspots gemeinsam mit auch der Sicherheitspolitik, welche Sie fahren wollen, unter einen Hut?
Na, Sie haben jetzt zwei Plätze angesprochen, Leopoldplatz und Girlie, die ja sehr unterschiedlich zu betrachten sind. Mhm. Die Problemlagen sind auch sehr unterschiedlich. Und wir haben hier unterschiedliche Bezirke. Ich will das mal ausdrücklich sagen. Wir haben in Mitte einen Bezirk, die sehr eng mit dem Senat hier zusammenarbeiten wollen. Wenn von einer grünen Bürgermeisterin kommt, wir wollen hier auch mehr Polizeipräsenz, wir wollen mehr Repression und auch Prävention, Sozialarbeit. Da haben wir uns im Sicherheitsgipfel auf Maßnahmen verständigt, die jetzt auch nach und nach kommen und greifen. Und beim Girlie ist es ein Stück weit anders. Da haben wir den Konflikt mit der grünen Bezirksbürgermeisterin, was den Zaun angeht. Ich glaube, dass dieser Zaun, und das ist ja diese Idee eines Zauns, ist ja nicht über Nacht entstanden. Kai Wegner ist aufgestanden und hat gesagt, er will einen Zaun bauen. Sondern wir haben uns mit den Sicherheitskräften unterhalten, mit der Polizeiführung. Wie können wir diesen Park beruhigen? Wie kriegen wir mal Ruhe in diesen Park rein, der ja seit Jahren diesen Ruf hat? Und das haben wir dann gemacht. Und da kam als Idee dann dieser Zaun. Und ich glaube, dass dieser Zaun in der Tat, ich will ja nicht für immer und ewig einen Zaun um den Girlie haben. In dem Moment, wo wir einen Zaun wieder abbauen können, bin ich dankbar, weil dann haben wir endlich diesen Park beruhigt. Aber solange das so ist, wollen wir auch mit diesem Zaun dafür sorgen, den Park zu beruhigen und nach drinnen tatsächlich mit Sozialarbeit, mit Obdachlosenangeboten, mit Drogenangeboten, dass wir diese Drogenabhängigen da so ein bisschen auch in den Griff bekommen und ja, vielleicht auch von diesen Drogen wegbekommen. Sie haben es ja gesehen, weiß ich nicht, ob Sie es gesehen haben, ich habe ja am Leopoldplatz, bin ich ja sehr bewusst auch zu den Crack-Abhängigen gegangen. Es war nicht vorgesehen und ich wollte mit denen aber sprechen. Und es war sehr beeindruckend, muss ich Ihnen sagen, mit diesen Menschen zu sprechen, die einfach mal ja falsch abgebogen sind. Und heute sitzen sie dort und sagen auch selbst, Crack hat mich fertig gemacht und ich warte nur noch, bis alles vorbei ist. So, und wer mir in solchen Momenten dann immer sagt, wie harmlos doch alle Drogen auf dieser Welt sind, dem kann ich nur sagen, der sollte einmal zum Leopoldplatz gehen und mit Betroffenen sprechen.
Sehen Sie da Karl Lauterbach auch ein bisschen in der Verantwortung mit der Teillegalisierung, die jetzt durch die Bundesregierung vorangetrieben wurde? Gerade wir in Berlin natürlich dafür bekannt, dass hier die grüne Wolke irgendwie durch alle Gassen zieht. Sehen Sie das jetzt eher als Chance für uns als Stadt, das Ganze aufzuarbeiten, damit offener umzugehen? Oder ist das vielleicht eine Mehrbelastung tatsächlich durch jetzt neue Urinkontrollen, diese Grenzwerte, die man erstmal feststellen muss? Wie beurteilen Sie das?
Na, mal unabhängig vom Inhalt dieses Gesetzes, es ist einfach grottenschlecht gemacht. Und so kann ich es definitiv nicht machen. Die Länder sind ja allesamt völlig überfordert in der Umsetzung. Die Polizeikräfte, die Justiz, die Schulen, die Kitas. So, wir haben ja auch Probleme mit der Umsetzung, das ist so, aber das liegt auch an dieser Kurzfristigkeit und diesen Maßnahmen, die ja völlig unausgegoren sind, die Lauterbach da nach vorn gebracht hat. Das war absoluter Aktionismus der Bundesregierung, ohne wirklich den Ländern mal handfest an die Hand zu geben, wie es funktionieren kann. Und dann auch sehr, sehr kurzfristig. Deswegen war ich ja sehr für ein Vermittlungsverfahren, damit wir Zeit gewinnen, um dieses Gesetz tatsächlich auch umsetzen zu können. So ist das eine große Herausforderung, die einfach schlecht gemacht ist von der Bundesregierung.
Sind Sie Mitglied in so einem Social Club, wo man jetzt legal Cannabis kaufen kann?
Nein, ich habe es auch selber noch nicht angepflanzt.
Noch nicht angepflanzt?
Auch nicht angebaut, nein.
Aber das gehört doch zu jeder anständigen Berliner Familie. Entschuldigen Sie.
Ich hoffe, dass es nicht so ist. Wissen Sie, wir machen so Späße drüber und versteht es auch alles und ich mache es ja auch. Aber ich will das nochmal sagen, was ich da am Leopoldplatz erlebt habe, hat mich sehr, sehr bewegt. Und diese Leute, die dort saßen, haben mit Sicherheit auch mit Cannabis, mit Gras angefangen. Und heute sitzen sie vor den Schermen ihres Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes, haben sich aufgegeben. So, und deswegen, ich finde, wir müssen beim Thema Drogen wirklich aufpassen und das nicht verharmlosen und so tun, als ob, ach, nehmt mal alles, nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm und das hat massive Folgen für Leute, die dann irgendwann mal an die Falschen kommen.
Berlin ist eine schöne Stadt. Das sagen absolut viele Menschen und das sage ich auch.
Die schönste Stadt der Welt.
Ja, ich empfinde es auch als total lebenswert und das vor allem, weil es diesen Mythos gibt. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Selbst im deutschlandweiten Ranking sind wir gar nicht mehr so weit oben, was die grünsten Städte angeht. Aber ich persönlich habe mich ja für eine Ausbildung bei der Stadt beworben. Bin auch angenommen worden im Gartenlandschaftsbau und arbeite jetzt für das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.
Sehr gut.
Finde ich auch.
Wir brauchen mehr junge Leute wie Sie.
Definitiv. Da komme ich.
Zwei ordentliche Steuerzahler hier sind.
Meine Frage, ich wollte später noch auf jeden Fall auf meine Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu sprechen kommen. Erstmal, was ist Ihre Lieblingsgrünanlage in Berlin?
Boah. Ja, da gibt es wirklich ganz, ganz viele.
Das stimmt.
Natürlich finde ich den Tiergarten auch wunderschön. Ich finde aber auch, wenn ich so gerade an meinen Bezirk Spandau denke, den Spandauer Stadtforst zum Beispiel sehr, sehr schön. Vieles, vieles. Aber der Tiergarten ist schon, ja, was ganz Besonderes.
Wissen Sie, womit ich Spandau und auch so die äußeren Bezirke Berlins total verbinde? Mit Kleingartenkultur. Mhm. Ist das früher bei Ihnen ein Thema gewesen?
Ja, ich bin ja quasi in einem kleinen Garten groß geworden. Meine Eltern hatten so einen kleinen Garten und da sind wir regelmäßig am Wochenende gewesen. Als kleiner Junge fand ich das ganz toll, im draußen zu spielen. Wir haben in einer 2,5-Zimmer-Wohnung bin ich aufgewachsen und es war natürlich großartig, wenn wir da am Wochenende rausgekommen sind. Und je größer ich wurde und meine Freunde nicht mit konnten und ich wollte dann auch was anderes machen, fand ich Garten dann schon ein bisschen belastend. Aber als kleiner Junge fand ich es großartig.
Das kann ich total nachvollziehen. Mir geht das ganz ähnlich. Meine Eltern haben nämlich auch schon seit Jahr und Tag einen Garten. Und ich bin da genau durch die gleichen Epochen. Wir haben in Berlin auch so Prestigeparks. Sie hatten den Tiergarten angesprochen, eine riesige, tolle, große Grünfläche im Herzen der Stadt. Mhm. Auch mit dieser wunderschönen Siegessäule, die diese tollen Sichtachsen da bildet.
Absolut.
Wirklich schön angelegt. Es ist häufig so, dass wir es mit denkmalgeschützter Bepflanzung zu tun haben. Mhm. Also auch natürlich Bäume, die dann im Zweifel nicht gefällt werden, als Totholzhabitate bewahrt wären. Mhm. Also wie lassen sich solche Prestigeparks mit dem heißesten europäischen Juni seit Aufzeichnungsbeginn vereinbaren? Gerade so Berlin als Schwammstadt. Haben Sie da in die Richtung so Umbaumaßnahmen, was die Grünanlagen, womit Sie mein Gärtnerherz so ein bisschen erfreuen könnten vielleicht?
Ich glaube, wir müssen uns der Herausforderung der Zeit stellen. Sie sprachen Klimawandel an und wir haben heißere Sommer mittlerweile und der Baumbestand, den Berlin hat, der hält das in der Form nicht mehr aus. Wir haben viele, viele Bäume, die in einem sehr, sehr gestressten Zustand sind. Wenn ich mit den Berliner Forsten spreche, mit Försterinnen und Förstern, glaube ich, so heißt das, die sagen mir immer, wir müssten andere Bäume hier endlich mal wieder setzen, weil die, die wir setzen müssen, die überleben das nicht. Mhm. Und hier, finde ich, müssen wir uns den Tatsachen stellen, den Realitäten. Und deswegen müssen wir hier einen ganz anderen Baumbestand uns ranziehen, der den Veränderungen des Klimas dann auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes standhält. Da bin ich sehr offen und ich hoffe, ich habe ihr Bäumeherz tatsächlich erwärmt. Ja?
Wir haben es jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt, Starkregen.
Ja.
Das sind ja Mengen, die da auf einmal runterkommen.
Absolut.
Schwammstadt ist so ein Thema. Also ist die Stadt in der Lage, dieses ganze Wasser idealerweise sogar sinnvoll irgendwie zu verwenden? Man hat nicht den Eindruck, als dass Berlin da schon richtig Maßstäbe setzt, was die Zukunft angeht.
Na, wissen Sie, wir haben viele, viele Flächen in der Stadt, die so massiv versiegelt sind, dass das ein großes Problem ist. Und muss ja hier nur aus dem Roten Rathaus schauen, wenn ich von meinem Balkon gucke, diese riesen Betonfläche Richtung Neptunbrunnen, wenn ich mir den Alexanderplatz anschaue, übrigens auch, wenn ich zum Stadtschloss gehe, zum Humboldt-Forum, da hast du kaum Grün, kaum Bäume. So, und ich glaube, hier mal für ein bisschen Entsiedlung zu sorgen, dass Wasser auch versickern kann, das heißt ja übrigens, das ist gut für die Umwelt, gut für Wasser, aber es ist am Ende des Tages auch gut für eine lebenswerte Stadt, weil Sie haben es ja vorhin angesprochen. Was macht denn Berlin aus? Ja, wenn ich war ja vor kurzem in Tokio, da ist nur Beton. Das ist eine beeindruckende Stadt, aber für mich ehrlicherweise keine lebenswerte Stadt. Berlin ist eine lebenswerte Stadt, aber wir haben hier schon noch Orte, wo ich für mehr Lebensqualität sorgen muss und das schaffe ich am besten durch Bäume, durch Entsiegelung und hier haben wir noch eine große Aufgabe vor uns.
am liebsten gucke ich mir immer das Futurium an. Das soll ja irgendwie der Zukunft zugewandt sein. Nichts ist versiegelter als dieser Bau da am Hauptbahnhof. Ist der Hammer. Wissen wir doch schon eine ganze Weile mit den Bäumen. Warum wird immer noch so gebaut? Auch Humboldt-Forum, das ist ja alles nicht 100 Jahre alt.
Das kann ich Ihnen leider nicht erklären, weil ich ein bisschen mehr als 14 Monate erst regierender Bürgermeister bin. Aber Sie haben es hoffentlich an meinen Worten gemerkt, dass ich das Problem erkannt habe und dass wir das auch in diesem Senat ändern wollen. Ich bin da auch mit der Umweltsenatorin im Gespräch. Wie kriegst du diese Punkte endlich abgeräumt in der Stadt? Weil nochmal, es geht um Natur, Naturschutz, aber für mich geht es bei diesen Fragen auch immer um eine lebenswerte, um eine schöne Stadt. Das gehört nämlich auch dazu. Und beides zusammendenken, nicht ideologisch, sondern ganz pragmatisch. Was braucht Berlin und wie kriegen wir es hin? Das ist mein Anspruch auch in dieser Frage und das gehe ich an.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld. Es folgt die Werbung. Möp. Werbungsende.
Sie haben es gerade selber angesprochen. Sie sind 14 Monate im Amt und da standen gleich mal zu Beginn Ihrer Amtszeit so jede Menge Fahrradfahrer hier vom Roten Rathaus und haben gesagt, was soll das jetzt? Warum wird das jetzt alles nochmal geprüft? Viele der Radwegprojekte sind inzwischen wieder freigegeben, die Sie hatten prüfen lassen. Ob das dann auch in Abstimmung mit Ihrer Verkehrsministerin hier für Berlin überhaupt notwendig ist, dort eine Fahrradstraße hinzubauen. Gleichzeitig haben wir eine immer weiter steigende Anzahl von Neuanmeldungen für Kfz in Berlin und böse Zungen behaupten, die Autos würden auch nicht gerade kleiner werden, sondern im Zweifel auch eher größer. Wie passt das zusammen in so einer lebenswerten Innenstadt? Brauchen wir jetzt mehr Fahrradstraßen? Was machen wir mit dem Emsen-Warenverkehr, der zwischendurch da irgendwie sich noch schlängeln muss? Ist der einzige Ausweg vielleicht eine SUV-Steuer?
Nein, also ich glaube, das ist kein guter Weg. Erstens, diese Stadt braucht eine Verkehrswende. Ich glaube, das ist völlig unstrittig, weil wenn das so weitergeht in der Entwicklung, ärgern sich alle, nämlich auch die Autofahrerinnen und Autofahrer, die von morgens bis abends im Stau stehen. So, und deswegen ist so wichtig, dass wir am ÖPNV arbeiten, dass der ÖPNV attraktiv wird, dass wir mehr auf die Schiene gehen. Unterirdisch, oberirdisch, das ist mir total egal und mir ist auch nicht wichtig, ob es eine U-Bahn, eine Tram oder eine S-Bahn ist, sondern da, wo es hinpasst, sollte es entstehen. Auch da völlig unideologisch, pragmatisch, wo passt es hin und wo macht es Sinn. So, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn das Angebot stimmt, das heißt, wenn die Taktzeiten in der Rush-Hour angepasst werden, wenn wir für Sicherheit und Sauberkeit in den Zügen und auf den Bahnhöfen sorgen und wenn wir für eine bessere Erreichbarkeit auch der Außenbezirke und wenn Sie mich fragen, am besten noch rein in die Wachstumsregion nach Brandenburg, weil Pendelverkehre sind ja ein großes Problem unserer Straßen. Wenn wir das alles in den Griff bekommen, dann werden die Leute freiwillig umsteigen. Da brauche ich keine Steuer, gar nichts. Und das Zweite ist, dass wir natürlich, ich bin noch der Letzte, der gegen sichere Fahrradwege ist. Ganz im Gegenteil, ich will sichere Kreuzungsbereiche, ich will sichere Fahrradwege. Aber ich glaube, ein Punkt, warum unsere Stadt so gespalten ist beim Thema Mobilität, liegt in der Vorvorgängersenatorin. Jetzt muss ich Vorvorgängersenatorin sagen. Die grüne Verkehrssenatorin, da hatte ich oftmals nicht das Gefühl, dass es um pragmatische Lösungen geht, sondern tatsächlich um Ideologie. Und was ich ja immer ganz spannend fand, dass auch viele Fahrradverbände, die zu mir kamen, auch unzufrieden waren. So, und das spricht ja dafür. Entscheidend ist doch, dass wir dafür sorgen, dass jeder seinen Platz in dieser Stadt hat, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen, die mehr Angebote beinhaltet, dass die Leute freiwillig umsteigen. So, und wenn wir das hinbekommen, bin ich mir ganz sicher, kriegen wir auch eine Verkehrswende.
Sie haben gerade von Wachstumszonen nach Brandenburg gesprochen. Spannend, Sie selber kommen aus Hakenfelde, auch eher Berliner Randbezirk. Da dürfte die Anbindung auch eher wahrscheinlich besser geworden sein. Ich weiß nicht, wie Sie das selber beurteilen.
Na, ist noch viel Luft nach oben.
Ich möchte zu sprechen kommen auf diese Wachstumszonen und tatsächlich auf wieder die Berliner Innenstadt und diesmal auf den Wohnungsmarkt. Sie kommen aus der Immobilienbranche. Wir haben gerade mit der EM wieder gemerkt, dass Berlin einfach ein unglaublicher Magnet ist und hier unglaublich gerne Leute hinkommen. Jetzt in den Sommerferien wird es für viele Arbeitstätige hier immer ein bisschen entspannter, weil Berlin leert sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommen aber auch immer wahnsinnig viele in den Sommerferien gerne hierher. Macht sehr viel Spaß. Airbnb und Ferienwohnungen sind so ein Markt, der in vielen Großstädten, europäischen Großstädten in den letzten Jahren massiv gewachsen ist. Einige Großstädte haben dort Verbotszonen in gewissen Distrikten eingerichtet. Wie sieht Ihre Politik dahingehend aus? Sie haben jetzt gerade von Wachstumszonen Richtung Brandenburg gesprochen, bevor Berlin so ausfranst. Was kann man da für die Innenstadt tun?
Naja, also wenn es um Wohnungsbau geht, da haben wir ein riesengroßes Problem in dieser Stadt. Wir haben zu wenig Wohnungen. Wir haben eine Leerstandsquote von 0,3 bis 0,5%. Ein gesunder Wohnungsmarkt hätte eine Leerstandsquote von 3 bis 5%. Wir haben 0,3 bis 0,5. Das zeigt das ganze Problem. Wir haben eine sehr angespannte Lage für die Bauwirtschaft und auch Immobilienwirtschaft, jetzt zu bauen. Und trotzdem unternehmen wir vieles. Wir haben die Landesbauordnung geändert, wir haben ein schneller Bauengesetz auf den Weg gebracht, weil du wirst das Problem nur lösen, wenn du ein größeres Wohnungsangebot hast. Ne? Wenn du jetzt schon eine Leerstandsquote von 0,3% hast, lass es 0,5 sein, egal. Die Stadt wird weiter wachsen. Das heißt, es fehlt einfach Wohnraum. So, und deswegen setzen wir alles in Bewegung, dass mehr Wohnraum entsteht. Ich sage übrigens auch Wohnraum in unterschiedlichen Preissegmenten, denn Berlin hat ja auch einen sehr großen Fachkräftemangel. So, wenn ich Fachkräfte für unsere Wissenschaftsforschungseinrichtungen anwerbe, für die Digitalwirtschaft, die bekommen alle keinen Wohnberechtigungsschein. Die brauchen ja aber trotzdem eine Wohnung. Und eine Luxuswohnung, die es in Berlin gibt, werden die sich auch nicht leisten können. Also brauchst du auch was dazwischen für die Normalverdiener, sage ich jetzt mal. Und die nehmen wir alle in den Blick. Da wollen wir Wohnungen bauen, im Sozialbereich, also in der sozialen Förderung, aber auch im frei finanzierten Wohnungsbau. Das brauchen wir. So, und natürlich müssen wir uns anschauen, diese Airbnb-Wohnungen. Das sind rund, wenn ich mich nicht ganz täusche, rund 40.000 Wohnungen in Berlin. So, und das werden wir uns nochmal genau anschauen, weil natürlich werden sie erstmal dem Wohnungsmarkt genommen, 40.000 Wohnungen. Und das ist eine Anzahl, die jetzt natürlich auch helfen würde. So, und da sind wir auch im Gespräch, bin ich auch im Gespräch mit dem Bausenator, wie wir damit umgehen. Das ist ein spannendes Angebot, gar keine Frage. Ist auch ein junges, modernes Angebot. Auch missbrauchsanfällig, das gehört auch zur Wahrheit, muss man einfach mal sagen. Und wenn ich von heute auf morgen einige tausend Wohnungen dem Wohnungsmarkt zuführen kann, würde es zu Entlastung führen, erstmal. So, aber das müssen wir uns noch genau anschauen.
In anderen Städten gibt es Verbote. Würden Sie das im Ernstfall auch in Erwägung ziehen?
Ich bin ja immer kein großer Freund von solchen Verboten. Ne? Das hat ja auch alles seine Zeit und auch seine Sinnhaftigkeit. Das ist ja auch ein spannendes Angebot. Aber gänzlich ausschließen kann ich es nicht.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld. Es folgt die Werbung. Werbungsende.
Wir hatten in der vergangenen Woche mal wieder eine sogenannte Reichenstudie. Ergebnis, die großen Vermögen wachsen überproportional. Stichwort passives Einkommen, einfach Dividenden, Zinsen und so weiter. Gleichzeitig viele dieser Supermillionäre zahlen geringfügigste Steuern. Es gibt allerlei Berechnungen, wenn man jetzt mal eine Vermögensteuer einführen würde. Was hat die seit ihrer Abschaffung für Löcher gerissen? Muss man nicht den Gutverdienenden, den Bestverdienenden vielleicht doch ein bisschen mehr Beitrag zum Gemeinwesen abverlangen?
Ja, da sind immer die Fragen, wo die Grenzen liegen. Am Ende des Tages, wenn einer der Gutverdienenden, der das Handwerksunternehmen ist mit 30, 40 Mitarbeitern.
Nee, nein, davon reden wir nicht. Friedrich Merz. Lassen Sie uns gehobener Mittelstand, Privatflugzeug. Ich finde, Friedrich Merz sollte mehr Steuern zahlen.
Als Bundestagsabgeordneter zahlt er ja ganz ordentlich Steuern. Ich kann da mitreden, habe ja 16 Jahre auch gemacht. So, und da muss man schon ganz ordentlich versteuern. Wissen Sie, das ist eine kleine Gruppe Politiker. Wir reden ja hier über mehr. Und wir müssen aufpassen. Deutschland muss ja auch interessant für diese Menschen sein, dass die hier leben, ihren Lebensmittelpunkt hier haben, hier investieren. Und wenn ich mit zu hohen Steuern anfange, die können überall hin. Die können auch in Österreich, in Polen, wo auch immer investieren. Und wenn Deutschland sich unattraktiv macht für Investitionen, haben wir echt ein Problem. Und deswegen bin ich eher skeptisch, was das angeht. Ich finde übrigens viel, viel spannender, dass wir mal schauen, brechen wir es mal wieder runter auf Landespolitik, wenn wir schauen, wie kann ich starke Schultern stärker in die Verantwortung nehmen. Mhm. Also für mich ist es immer noch unerklärlich, warum ich für meine Kinder an der Schule keinen Beitrag leisten kann für das Schulessen. So, ein regierender Bürgermeister kann sich das leisten. Und warum ich auch keinen Beitrag zahlen soll für meinen Kleinsten, der noch in die Kita geht. So, und das sind Punkte, wo ich sage, lasst uns doch hier mal Sozialstaat walten lassen. Starke Schultern tragen Verantwortung, auch für ihre Kinder. Schmale Schultern, denen wird es finanziert. So, und das, finde ich, ist soziale Verantwortung, so wie man es eigentlich machen müsste.
Ich sehe die soziale Verantwortung, die wir als Stadt vor allem ihren Mitarbeitern entgegenbringen, total gedeckt und möchte damit auf das Thema der Arbeit im öffentlichen Dienst zu sprechen kommen. Weil ich persönlich bin jetzt 30 Jahre alt, Leute gucken mich seltsam an, wenn ich sage, ich arbeite fürs Amt, was willst du denn da? Okay, du bist bei der Stadt, okay, alles ganz spannend und so. Gleichzeitig habe ich jetzt über meine Ausbildung und auch über die Arbeit viele Kontakte auch in die Handwerkerwelt knüpfen dürfen und habe durchaus auch gehört, wie es so in der privaten Wirtschaft zugehen kann. Dagegen ist die Wertschätzung, die tarifliche Bezahlung, die Möglichkeiten, die mir die Stadt als Arbeitgeber tatsächlich in Aussicht stellt, so viel attraktiver. Und trotzdem wird sich nicht dafür entschieden. Wie bekommen wir das hin, dass jetzt auch gerade vor diesem neuen Ereignishorizont, die Babyboomer gehen jetzt langsam in Rente, ungefähr 50% habe ich mal gehört, als Zahl des Berliner manuellen Betriebs gehen demnächst in Rente. Sie haben vom Fachkräftemangel gesprochen. Wir sind arm, aber sexy. Wie kriegen wir denn die Arbeit so richtig wieder sexy für diese Stadt?
Ich glaube, wir haben ein massives Imageproblem und das ist super, dass Sie das sagen. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute wie Sie, die einfach mal sagen, hey, ja, ich arbeite für die Stadt, ich arbeite im öffentlichen Dienst, das ist großartig, ich habe da große Möglichkeiten, große Chancen, ich mache das aus tiefer Überzeugung. So, weil viele Leute sagen, um Gottes Willen, öffentlicher Dienst, ganz furchtbar, da will ich gar nicht hin. Und ich glaube tatsächlich, es ist weiterhin attraktiv, genau wie früher. Dass Berlin noch mehr tun kann als guter Arbeitgeber, ist ja gar keine Frage, das kann jeder Arbeitgeber. Und das wollen wir auch, ich will mir nochmal angucken, wie kann man es vielleicht auch mit der Kinderbetreuung vielleicht mal hinbekommen. Bei der Bezahlung müssen wir attraktiver werden, wenn wir den Bundesland Berlin und Bund Vergleich nehmen, dann müssen wir endlich auf dieses Niveau auch kommen. Das ist ja unser Hauptmitbewerber. Natürlich muss es auch noch mal Möglichkeiten geben der Qualifizierung, der Weiterentwicklung. Ich finde, wir haben ein viel zu starres Laufbahnrecht, wo wir jetzt auch rangehen als Berliner Senat. So wie du hier ja auch ein bisschen flexibler sein kannst als Land Berlin. Denn wir müssen das auch. Sie haben es ja angesprochen. Wir haben unfassbar viele unbesetzte Stellen seit vielen, vielen Jahren, weil wir keine Bewerberinnen und keine Bewerber finden. So, und das große Problem kommt erst noch, weil wir haben eine riesen Welle an Pensionierung, die vor uns liegt. Und wenn wir hier keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, werden wir echt ein Problem haben, diese Dienstleistung weiter aufrechtzuerhalten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. So, da gibt es Möglichkeiten, Automatisierung, Digitalisierung, KI, ja, gibt es alles. Aber ich will schon auch noch Menschen hier haben, die in Berlin arbeiten. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Aber die ersten Sachen sind wir auch wirklich angegangen, was die Attraktivität Berlin als Arbeitgeber angeht.
Man müsste doch die Azubis, also man müsste doch die jungen Leute vor allem irgendwie ranholen, weil ich jetzt während meiner Laufbahn auch mitbekommen habe, dass dann einfach so Leute aus diesem System wieder mit rausgefallen sind, wo ich mir dachte, das geht doch eigentlich gar nicht. Und dann, ich weiß, es ist jetzt ein weiter Weg zum Leopoldplatz, aber wird man dann einmal gerade in dem Segment, wo ich mich dann von meiner Lohnarbeit her bewege, also einmal runtergereicht, rausgereicht, dann fällt man halt ganz schnell aus diesen sozialen Netzen raus.
Wir haben ja auch mittlerweile Situationen, die wirklich, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht. Das gab es zu meiner Zeit nicht, dass Leute eine Ausbildung im öffentlichen Dienst machen, ja, auch mal bei der Polizei, das 2-3 Jahre machen und dann in die freie Wirtschaft wechseln. Wo du denkst, das hätte es früher nicht gegeben. Und das sind ja schon Ansatzpunkte, wo man merken muss, hey, hier muss Berlin ein Stück weit attraktiver werden als Arbeitgeber. Ist übrigens nicht nur ein Berlin-Problem, in allen Ländern ist das ja so im öffentlichen Dienst. Aber ich glaube, wir müssen vor allen Dingen am Image auch des öffentlichen Dienstes arbeiten, dass wir ein toller, attraktiver Arbeitgeber sind. So, das eine ist Image, aber das andere ist doch konkrete Maßnahmen. Ne? Starres Laufbahnrecht muss weg. Mehr Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung, da haben wir was vor. So, und wenn wir diesen Vereinbarkeit, Familienberuf, vieles mehr. Das, was so, ja, ich sag jetzt mal Innenunternehmen, gerade in der Start-up-Szene und so machen, wenn man sowas ein bisschen stärker noch anbieten würde, ich glaube, dann kommt Berlin da auch raus und dann finden wir wieder auch tolle junge Leute, die sagen, jawohl, ich will im öffentlichen Dienst, ich will für die Stadt Berlin arbeiten.
Ich würde Ihnen da ungebeten einen Geheimtipp geben. Wenn Sie den jungen städtischen Angestellten günstiges Wohnen gleichzeitig anbieten würden, mit dem Job zusammen, das würde richtig rocken, oder?
In Arbeitsplatznähe wäre der absolute Traum.
Ja, und deswegen haben wir eine senatsübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet. Wohnen für Beschäftigten, Beschäftigtenwohnen. Gemeinsam mit der Innensenatorin, dem Finanzsenator, dem Stadtentwicklungssenator. Ich habe da an einigen Gesprächen jetzt teilgenommen, wie wir das Beschäftigtenwohnen vorantreiben wollen. Ich glaube, dass es eine Riesenchance ist und ehrlicherweise mittlerweile auch ein Riesenmuss für Arbeitgeber, nicht nur als Landesarbeitgeber für den öffentlichen Dienst, sondern auch für die private Wirtschaft, viel mehr Beschäftigten Wohnen anzubieten. Und wir als Land wollen das jetzt angehen.
Eine Arbeitsgruppe des Senats, ich würde mal sagen, gibt mir ein ganz gutes Gefühl.
Nee, Herr Schumacher, ich glaube, Sie wollen jetzt darauf andeuten, es könnte wieder lange dauern.
Herr Wegner, Sie hören Dinge, die ich nicht gesagt habe.
Und vieles dauert ja auch einfach, das muss ich wirklich sagen, nach den 14 Monaten, gut 14 Monaten, das ist eine Erfahrung, die ich machen musste, das wirklich musste auch, dass bestimmte Prozesse einfach unwahrscheinlich lange dauern. Ich würde mir wünschen, dass es echt viel schneller ginge, aber andererseits wollen wir auch ein demokratisches Prinzip schon haben. Also ich will mal so diesen Zaun Görlitzer Park nochmal ansprechen. Ja? Da beschließt der Senat, jetzt geht's los, geht aber gar nicht, weil es muss erstmal den Rat der Bürgermeister. Dann entscheidet der Rat der Bürgermeister, schiebt es nochmal in einen Fachausschuss, haben wir alles noch abgekürzt, die Verfahren, dass es wieder schnell im Senat ist. Beschließt der Senat, wiederholt, denkst du, jetzt geht's los? Nein, dann geht's ins Abgeordnetenhaus, in die Fachausschüsse, erste Lesung, zweite Lesung und so weiter und so fort. So, und dann ist ja erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr vorbei. Schneller Bauengesetz ist senatsseitig beschlossen. Wir werden aber Ende des Jahres erstes wirklich durchhaben, weil es die demokratischen Prozesse sind. So, und nun dauert trotzdem einiges zu lang. Ja, gehört auch zur Wahrheit, aber demokratische Prozesse zweifle ich nicht an, ehrlicherweise, weil ich bin eigentlich auch sehr froh und streiche eigentlich, dass keiner alleine in diesem Land entscheiden kann, ich mache das, 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 weil dann ist es keine Demokratie mehr, dann ist es irgendwann Diktatur und das finde ich dann auch nicht gut. Trotzdem müssen Prozesse optimiert und beschleunigt werden, da sind wir uns dann einig.
Also Demokratie und schnelle Prozesse gehen zusammen, wenn man
absolut
möchte.
Das muss auch zusammengehen und das versuchen wir jetzt zum Beispiel mit dem schneller Bauengesetz. Das wird auch nicht so schnell gehen, als wenn ein Diktator sagen würde, da entstehen jetzt Wohnungen, aber das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen schnelle Verfahren, schnelle Beteiligungsprozesse, damit es schneller geht. Und das muss in Deutschland passieren. Ich glaube, das ist ein Punkt übrigens, woran Deutschland krankt, dass alles in diesem Land einfach zu lange dauert und zu kompliziert ist. Als wir das Wachstumschancengesetz besprochen haben im Rahmen Vermittlungsausschuss und auch im Vorfeld des Bundesrats, habe ich auch der Bundesregierung, dem Bundeskanzler, auch dem Wirtschaftsminister gesagt, wir haben ja zugestimmt als Berlin, weil es da einzelne kleine Maßnahmen gab, die ich richtig fand, wie die der AFA beim Wohnungsbau, egal. Ich habe aber immer auch dem Habeck gesagt, das ist kein Wachstumschancengesetz, sondern es betrifft einzelne kleine Branchen. Was Deutschland braucht, ist echtes Wachstum und das schaffst du über Bürokratieabbau und Beschleunigung und das kostet noch nicht mal 1 Euro.
Und jetzt bitte einen Moment Geduld, es folgt die Werbung. Werbungsende.
Wo Sie schon die große Politik ansprechen, da möchte ich gerne kurz bleiben. Ich fand es schon ein bisschen besorgniserregend, wie international europäische Politiker, aber auch Bundesverteidigungsminister Pistorius ja so langsam so eine Art Vorkriegsphase konstatieren, herbeireden, von wegen kriegstüchtig. Die osteuropäischen mit EU-Staaten sind dann doch vielleicht ein bisschen sensibler als wir hier. Sie als Spandauer Jung sind ja quasi so am äußeren Rand Berlins, Westberlins aufgewachsen. Können Sie sich das vorstellen, dass nochmal russische Panzer vor Spandau stehen?
Ich will mir das vor allen Dingen nicht vorstellen.
Das ist der Realität egal.
Ja, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass 700 Kilometer von Berlin entfernt Luftlinie nochmal Panzer rollen und in dieser Art und Weise ein Krieg geführt wird, wie es gerade Putin in der Ukraine macht. Und trotzdem würde ich uns allesamt empfehlen, auch der Bundesregierung, ein Stück weit von dieser Rhetorik runterzukommen. Ich will nicht, dass Deutschland kriegstüchtig ist. Das hört sich an, als ob wir morgen in einen Angriffskrieg ziehen. So, und das steht auch nicht zur Diskussion. Das will auch nicht die Bundesregierung, aber es ist die Rhetorik. Was wir tun müssen, wir müssen verteidigungsfähig sein, gar keine Frage. Dass, wenn uns jemand angreift, dass Deutschland, dass Europa sich schützen kann. So, wir haben eine Situation mit Russland, wir wissen alle nicht, wann Putin da mal aufhört und wann er merkt, der hat sich da ein bisschen verspekuliert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir in Amerika in diesem Jahr noch eine Wahl, wo ein möglicher Präsident Trump wenig Rücksicht nehmen wird auf Europa. Und umso wichtiger ist, dass Europa selbstständig wird, noch selbstständiger und Europa sich im Zweifel auch selbst verteidigen kann. Also es geht nicht um Kriegstüchtigkeit, sondern es geht um Verteidigung. Und das würde ich dem Bundesverteidigungsminister auch empfehlen und auch dem Bundeskanzler, mehr über Verteidigungsmöglichkeiten zu sprechen als über Kriegstüchtigkeit.
Friedrich Merz im Kampfbomber, ist das eine Angriffs- oder eine Verteidigungssymbolik?
Ja, das muss er selbst entscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, zurzeit auch deutlich zu machen, dass die Politik, ob Regierung oder Opposition, hinter der Bundeswehr auch steht, hinter den staatlichen Organisationen. Deswegen haben wir ja auch in Berlin, ich bin der Parlamentspräsidentin sehr dankbar, dass es ein öffentliches Gelöbnis vor dem Abgeordnetenhaus gab, dass man wirklich auch spürt, die Bundeswehr ist Teil dieser Gesellschaft und die müssen wir auch stark machen, unterstützen, damit sie uns im Zweifel verteidigen kann. Und wir wollen alle hoffen, dass es nie stattfindet.
Würde Sie das reizen, mal in so einem Eurofighter auch mal mitzufliegen? Also jetzt nicht alleine, aber begleitetes Fliegen?
Als wir den ILA-Rundgang gemacht haben, saß ich in so einem Modell. Das war auch spannend. Und ich habe ja in meiner Zeit weiß ich ziemlich genau, nach meiner Schulzeit ja Wehrdienst leisten. Ich war ja einer der ersten Westberliner, die zum Wehrdienst durften oder mussten. Und ich war bei der Lufthansa und Lufthansa, gibt auch andere tolle Fluggesellschaften. Ich war bei der Luftwaffe und das war ein Lufttransportgeschwader mit Hubschraubern. Das hat schon Spaß gemacht, wenn wir damit geflogen sind.
Friedrich Merz oder Markus Söder?
Beide okay.
Warum werden Sie eigentlich nicht als Kanzlerkandidat gehandelt? Ich meine, was die beiden können, können Sie auch.
Weil Berlin die Stadt ist und die Aufgabe ist, für die ich mich lange Zeit beworben habe. Und hier gibt es so viele Aufgaben und für mich kann es keine schönere und bessere Aufgabe geben als dieses.
Das haben Sie alle gesagt, Schröder, Kohl, Stoiber, als Sie Ministerpräsidenten waren.
Ja,
okay, dann nehmen wir das mal als Bewerbung. Wohin geht's im Urlaub?
In den Süden, ein bisschen Meer, ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen Pool und hoffentlich auch ein bisschen Zeit für Tennis spielen.
Also Sie sind eher ein Chill-Typ. Also Sie wandern jetzt nicht über so ein paar Sechstausender.
Also wohl jetzt auch. Ich mag schon auch ein bisschen Action ganz gerne im Urlaub. Aber ich gebe zu, das Jahr hatte die eine oder andere Herausforderung. Das gibt so ein Amt oder bringt so ein Amt wohl mit sich. Und da einfach mal ein bisschen zu chillen, sich auch mal zu bewegen. Ja, vielleicht ein Buch zu lesen.
Markus Söder würde von seinem Urlaub mindestens 5-mal am Tag was auf Instagram posten. Machen Sie das auch?
Na, da hat ja jeder so seine Art. Es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die jeden Schritt kommentieren müssen
auf Instagram. Wegner isst jede Mahlzeit.
Ja, ich esse tatsächlich gern, aber das muss auch nicht jeder sehen. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das immer sehen wollen, ehrlicherweise. Aber da hat jeder seinen Stil, seine Art. Und wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub. Werde Kontakt zur Senatskanzlei halten, selbstverständlich auch als regierender Bürgermeister. Hast du auch nicht wirklich Urlaub? Ich glaube schon, dass wir jeden Tag hier auch untereinander sprechen werden, kommunizieren werden. Aber dass ich jetzt meine ganzen Urlaubserlebnisse, die behalte ich dann doch für mich.
Zum Schluss kommen wir zu unserem gnadenlosen Entweder-Oder.
Mustafas Gemüsekebab oder Curry 36?
Curry 36.
Kindle oder Schultheiß?
Gin Tonic.
Vorhand oder Rückhand?
Vorhand.
Spreequell still oder Sprudel?
Sprudel.
Berghain oder KitKat?
Holzmarkt.
Arm oder sexy?
Oh, sexy.
Rotes Rathaus oder Bundestag?
Rotes Rathaus.
Udo Butter oder Omsk?
Das ist eine Fangfrage, das ist eine Insiderfrage, da müssen Sie nicht drauf antworten, keine Sorge. CSD oder Fanmeile?
Beides Mega-Veranstaltungen, die wichtig sind für Berlin. Fanmeile liegt hinter uns, nach vorne schauen, CSD.
Techno oder Schlager?
Kommt drauf an.
Auf wen?
Kommt auf meine Stimmung ehrlicherweise an. Ich kann auch gerne mal Schlager hören. War in diesem Jahr auch beim Howard Carpendale-Konzert zum Beispiel, aber ich mag es auch mal anders.
Ich halte mit Peter Maffay dagegen.
Da finden sich zwei. Und meine letzte Frage, haben Sie noch irgendeinen Namensvorschlag für das Babyflusspferd, welches wir erst zuletzt in Berlin begrüßen durften?
Ich finde ja ganz spannend, Mensch, wie hieß denn unser Nilpferd, was leider dann Knautschke. Ich finde, eine gute Erinnerung an Knautschke könnte sein, dass man Knautschi oder so, also irgendwie eine Verbindung zu Knautsch gesetzt.
Paul hatte Görli vorgeschlagen.
Ja, wenn wir den Görlitzer Park mal wieder richtig schön haben, dass die Menschen ihn genießen können, dass Familien dort spielen können, Kinder dort spielen können, dann wäre ich dafür. Solange der Görli so ein Image hat, sollten wir das dem Nilpferd nicht zumuten.
Mein Sohn hat eine Frage einfach übersprungen. Scholz oder Habeck?
Ich gehe davon aus, dass die Ende nächsten Jahres beide eine Menge Zeit haben werden und von daher glaube ich sogar, dass ein Gespräch mit Habeck interessanter sein könnte, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass er kommunikativer als der Bundeskanzler ist.
Das verblüfft uns jetzt. Ganz herzlichen Dank, lieber Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin. Kurze Rezension, Paul, das ist doch einer von diesen Konservativen. Wie fandst du ihn jetzt?
Also ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand das ganz im Gegenteil.
Ich fand das ganz im Gegenteil. Ich fand euch ja auch nicht schlimm.
Genau, ich fand das unglaublich angenehm und bin Ihnen sehr dankbar, dass wir heute hier sein durften und dieses Gespräch mit Ihnen führen durften.
Ich auch, macht mir mal Spaß.
Und zum Schluss Udo Butter oder Omsk.
Das ist eine Fangfrage, die muss ich nicht beantworten. Nee,
das sind zwei Berliner Bands. In beiden spielt Paul Schlagzeug.
Ehrlich?
Ja.
Also ich hätte ja fast Udo Butter gesagt.
Da hört ihr es, Jungs.
Ein Podcast von Funke.